Ja, in der Reihe der Ich Bin-Worte heute Morgen, das Ich Bin-Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich möchte euch bitten, mal die Bibeln aufzuschlagen, in den Reihen liegen ein paar aus. Das ist im Neuen Testament die Seite 126 und da sagt Jesus dieses Wort. Johannes 11, Kapitel 11, Vers 25, auf der Seite 126 im Neuen Testament. Da heißt es, und Jesus spricht, ich projiziere es hier auch gleich vorne, und Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und Erik hat schon gesagt, in diesem Text geht es irgendwie so um alles oder nichts. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Sterben und Leben. Es geht um Auferstehen und Tod. Und wenn wir mal uns überlegen, wir haben gerade heute Morgen die Nachricht ja gehört, dass gestern unsere Hedwig Hildenbrand verstorben ist. Aber wir leben in einer Welt, die eigentlich das Sterben eher verdrängt. Wenn wir mal so die Sterbeanzeigen durchlesen, dann heißt es da häufig nicht, jemand ist gestorben, sondern jemand ist verblichen, jemand ist verschieden, jemand hat uns verlassen. Wir vermeiden dieses Wort Tod. Oder selbst bei der Beerdigung, ich habe selber schon manchmal gesagt, wir begleiten jetzt den Toten zu seiner letzten Ruhestätte, das ist eine Beerdigung, deshalb sind wir da. Aber man merkt an diesen Worten, wir versuchen dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und es nicht so deutlich und krass zu sagen, was es vielleicht wirklich ist. Es geht in unserem Text, und wir kommen dann noch im Detail dazu, tatsächlich um Tod. Übrigens auch, die Bibel offen haben, die Geschichte um unseren Text herum geht um Tod. Um Lazarus, der gestorben ist und der auch wieder auferweckt wurde. Nun, das letzte Jahr 2018 war für uns als Familie auch ein Jahr von Tod, kann man sagen. Der Vater von Debbie ist verstorben, meine Mutter ist gestorben. Neulich haben unsere Kinder gesagt, Papa, jetzt bist du vollweise. Das stimmt, ich habe keine Eltern mehr und unsere Kinder haben keinen Opa und Oma mehr. Wir haben jetzt gerade von dem Tod von Hedwig von gestern gehört, Carola Klein. Vor einigen Wochen haben wir sie beerdigt. Tod ist Teil unseres Lebens. Aber in diesem Text, den wir jetzt heute gelesen haben, geht es auch um Leben. Also das Wort Leben kommt vor, aber auch das Wort Sterben. Hier im alten Lutherdeutsch, stürbe, sterben würde. Wer da lebt und glaubt, der wird nimmermehr sterben. Es geht um Leben und Tod. Um Sterben und in diesem Text auch um Auferstehen. Interessant, wenn wir bei diesen Ich-Bin-Worten sind, ist ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass das Wort Leben häufig mit diesen Ich-Bin-Worten kommt. Jesus sagt ja nicht, ich bin das Brot, das euch satt macht, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt nicht, ich bin das Licht, das erleuchtet, sondern er sagt, ich bin das Licht des Lebens. Also Jesus knüpft das Wort von Leben an diese Ich-Bin-Worte. Nächsten Sonntag als Abschluss dieser Reihe werden wir den Text haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und die Antworten auf eure Fragen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das Leben hat sehr viel mit Jesus Christus zu tun, mit seinem Verständnis, wer bin ich, Jesus? Ich, Jesus, bin euer Leben. Und wenn die Bibel von Leben spricht, dann spricht sie letzten Endes von dieser Beziehung zu Gott. Oder andersrum auch, wenn sie von Beziehung mit Gott spricht, spricht sie von Leben. Ich bin die Auferstehung und ich bin Leben. Ich bin Leben, sagt hier Jesus. Und damit meint die Bibel häufig nicht nur dieses körperliche Leben oder vielleicht noch irgendwelche soziale Erfahrungen, unsere Lebensumstände, sondern wir kommen nochmal darauf, die Bibel meint Leben sehr umfassend, sehr allgemein, mein ganzes Sein, das, was mir wichtig ist. Zwei Bibelverse, die das auch noch einmal unterstreichen. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, Christus unser Leben. Oder im nächsten Vers, Philipper 1, Vers 21, ist der Text, den wir für die Beerdigung meiner Mutter gewählt hatten, denn Christus ist mein Leben. Christus, Leben. Jesus ist Leben. Und Leben ist Jesus. Wenn wir nochmal zurückgehen zu der Aussage von Jesus, wo er über sich selber das sagt, da sagt er nicht, ich weiß einen Weg zu einem guten Leben. Oder ich sage euch die 10 Schritte für Happy Life, für ein gutes Leben. Sagt Jesus nicht. Er sagt, ich bin das Leben. Nicht so wie die Reden von Merkel und Steinmeier jetzt zu Weihnachten und den Festtagen, wo es gute Ratschläge gibt, ihr habt sie sicher auch gehört, mehr Toleranz, mehr Diskussion, mehr Offenheit, so die Wünsche für ein Land und dann wird es mit dieser Demokratie schon irgendwie funktionieren. So könnte es doch gehen im nächsten Jahr 2019. Das sagt Jesus nicht. Er sagt nicht, ich zeige euch jetzt mal hier etwas, wie man leben kann, sondern Jesus sagt, ich bin Auferstehung, ich bin Leben. Ich selber, sagt Jesus, bin Leben. Und was hat das nun mit mir zu tun? Man kann ja sagen, okay, das sagt er jetzt, er ist Leben, mag jetzt stimmen oder mag auch nicht stimmen, aber wo berührt das jetzt mich? Wo hat das etwas mit mir zu tun? Wenn wir einmal diese beiden Verse nochmal lesen, welches Wort verknüpft die Tatsache, dass er das Leben ist, mit dem, wo ich bin? Also was ist die Verknüpfung der beiden? Jesus, der sagt, ich bin das Leben und hier bin ich mit meinem Leben. Und wo kommt die Verknüpfung? Lesen wir es gerade noch einmal. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aussage von Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben. Jetzt kommt mein Leben, auch wenn er sterben würde. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und fast wie wenn man es noch nicht kapiert hätte, fragt Jesus, wir sehen nachher den Zusammenhang in diesem Text, die Martha, der stellt er diese Frage, glaubst du das eigentlich? Also was ist die Verbindung zwischen, hier ist Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und hier bin ich. Was ist die Verbindung zwischen den beiden? Ist das Wort Glaube. In dem Moment, wo ich glaube, und wir fragen uns gleich noch, was das bedeuten könnte, aber in dem Moment, wo ich glaube, wird für mich entscheidend, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Dann bin ich einer, der lebt, ob er auch gleich stürbe, oder einer, der nimmermehr sterben wird. Glauben, man könnte es vielleicht auch übersetzen mit Vertrauen, sich auf Jesus einlassen, sich auf Jesus verlassen, Jesus in sein Leben einlassen, sein Leben Jesus geben, ihm vertrauen, sich auf Jesus verlassen. Ich habe gelesen, ein Missionar im Pazifik, der die Aufgabe hatte, die Bibel zu übersetzen in eine sehr komplizierte Sprache, hatte die Aufgabe, dieses Wort Glauben zu übersetzen. Und er hat lange gesucht und es gab kein richtiges Wort für Glauben. Wie übersetzt man das? Ist auch im Deutschen ein schwieriges Wort. Glauben, so diese Hoffnung, vielleicht man vermutet. Und nach langem hat dann der Missionar sich entschieden, es so zu übersetzen, das haben die Leute dort auch gut verstanden. Ich lege mein ganzes Gewicht auf Jesus. Also wieso, ich lasse alle anderen Sicherheiten los und ich lege mich so vollkommen auf ihn. Mein ganzes Gewicht liegt auf ihm. Ich verlasse alles andere und verlasse mich auf Gott. Das ist das Wort, das hier verbindet, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Und wenn ich hier mit meinem Leben bin, die Verbindung der beiden kommt über das Vertrauen, das Glauben an Jesus Christus. Und in diesen beiden Versen fragt Jesus das am Ende ganz explizit und auch sehr persönlich. Er fragt ja nicht, könnte das vielleicht? Und irgendwie so, er sagt ganz konkret, Martha, wenn ihr im Text schaut, es geht um Martha, seine Freundin oder eine Frau einer befreundeten Familie. Martha, glaubst du das? Stimmt das für dich? Wo stehst du hier? Um diese beiden Verse vielleicht noch mal etwas besser zu verstehen, und deshalb habe ich euch gebeten, die Bibel mal aufzumachen, schauen wir uns noch das Umfeld dieser Verse an. Es gibt wie so zwei Kreise um diesen Vers herum. Das eine ist die Geschichte um den Vers an sich. Das ist die Geschichte von Lazarus und seinen beiden Schwestern. Und die noch größere Geschichte drumherum ist, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Diese Geschichte ist das letzte größere Auftreten von Jesus im Johannesevangelium in der Öffentlichkeit. Obwohl wir erst im Kapitel 11 sind, gibt es nachher nur noch den Einzug in Jerusalem im Kapitel 12 und danach nur noch persönliche Gespräche mit den einzelnen Menschen. Das heißt, im Johannesevangelium ist Jesus hier am Ende seiner Tätigkeit. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Er wird verfolgt und er hat sich zurückgezogen in eine Gegend etwas weg von Jerusalem. Und wir werden nachher sehen, wenn er wieder zurückkommt zu Lazarus, der Geschichte hier, ist das in der Nähe von Jerusalem und die Jünger haben Morris, die haben Angst. Jetzt wird's heiß in der Nähe von Jerusalem, mögen dich die Leute nicht so sehr und es ist doch Verfolgung angesagt. Das heißt, der größere Rahmen heißt, hier ist Jesus, der auf dem Weg zum Kreuz ist, der verfolgt wird und die Geschichte unmittelbar um diesen Text herum ist Lazarus. Vielleicht kurz erklärt, weil es sind 45 Verse, die ich jetzt nicht alle lesen möchte. Lazarus und seine beiden Schwestern, die hießen Martha und Maria, die kommen ab und zu mal in der Bibel vor. Es gibt eine andere Geschichte, wo die beiden Frauen so ein bisschen charakterisiert werden. Martha ist so eher die Schafferin, die Macherin, die guckt, dass das Essen auf dem Tisch ist und die guckt, dass alles stimmt. Die Maria ist vielleicht eher so die Introvertierte, so ein bisschen eher an Gefühlen orientierte. Sie war die, die Jesus zu Füßen saß und ihm daher zugehört hat. Die beiden Frauen, Martha und Maria, haben einen Bruder Lazarus und der ist schwer krank. Als es klar wird, dass er sehr schwer krank ist und vermutlich sterben wird, schicken sie zu Jesus und sagen, Jesus, komm jetzt bitte, unser Bruder Lazarus ist sehr krank, du Jesus könntest ja was tun. Jesus tut dann was ganz Eigentümliches in Vers 6 von Kapitel 11. Als er nun hörte, dass er krank war, also Lazarus, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Komische Reaktion, da ist sein Freund krank, man bittet Jesus, komm doch. Und der Text sagt einfach, er bleibt noch 2 Tage, wo er war. Danach entscheiden sie sich tatsächlich, zum Lazarus zu gehen. Und Lazarus wohnt in der Nähe von Jerusalem. Das heißt, für die Jünger und für Jesus wird es jetzt etwas heiß. Sie haben sich zurückgezogen gehabt nach Galiläa und jetzt geht es wieder zurück nach Jerusalem. Und die Jünger sagen, aber Jesus, da haben sie dich doch verfolgen wollen. In Vers 8 sagen die Jünger zum Beispiel, seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Nach dem Motto, also wo der Lazarus wohnt, ist mir zu heiß, sagen die Jünger. Oder noch etwas später, der Thomas, einer der Jünger von Jesus, der sagt in Vers 16, lass uns mit ihm gehen, damit wir sterben. So ein bisschen fatalistisch, was soll das jetzt noch? Gehen wir halt mit und dann sterben wir halt alle. Wenn Jesus sagt, wir wollen zu diesem Lazarus gehen. Das heißt, hier verbinden sich wieder die Geschichten. Die Geschichte von Jesus, der auf dem Weg zum Kreuz ist und die Geschichte von Lazarus, der krank war und der in diesen Tagen, wo Jesus nicht zu ihm ging, tatsächlich gestorben ist. Das heißt, am Ende der Geschichte oder die Geschichte sagt ganz deutlich, Lazarus war tot. Die Schwestern schimpfen dann mit Jesus und sagen, aber wenn du früher gekommen wärst, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Sie sagen fast ein bisschen unappetitlich hier in der Bibel, es ist 4 Tage, er stinkt doch schon. Was willst du jetzt noch bei ihm tun? Und dann kommt das Wunder hier in dieser Geschichte von Jesus und Lazarus. Jesus spricht zu dem Lazarus in sein Grab hinein und sagt, Lazarus, komm heraus. Also nur ein Wort. Er hat keine Hilfsmittel, er hat nichts, was er irgendwie benutzt, sondern Jesus spricht einfach zu diesem Lazarus. Erinnert uns ein bisschen vielleicht an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott einfach spricht und Leben wird. So ist es hier in diesem Text. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt tatsächlich heraus. Davor gibt es noch etwas Verwirrung in der Geschichte. Ihr müsst die unbedingt mal zu Hause nachlesen. Das ist wirklich eine nette Geschichte. Die Jünger verwechseln Schlafen und Tod. Also zum Beispiel in Vers 21. Da ist die Rede davon, ja, sollen sie jetzt gehen oder nicht? Und dann, oder in Vers 11 ist das, Entschuldigung, in Vers 11, da sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund schläft, sagt Jesus zu seinen Jüngern, unser Freund schläft, ich gehe, um ihn aufzuwecken. Die Jünger kapieren so zwei Drittel davon und sagen, Herr, wenn er schläft, dann wird es doch besser mit ihm. Nach dem Motto, jetzt ist er krank, jetzt zum Glück schläft er, jetzt lass ihn doch schlafen, dann kuriert er sich aus. Und dann sagt Jesus in Vers 13, Jesus aber sprach von seinem Tode, sie meinten aber, er rede vom vermeintlichen Schlaf. Das heißt, es gibt viel Verwirrung hier in dieser Geschichte. Warum kommt Jesus so spät? Schläft der Lazarus jetzt oder ist er wirklich tot? Am Ende, Lazarus ist tot. Und Jesus erweckt ihn wieder zum Leben. Und natürlich, ich sage das jetzt so locker, und dann erweckt er ihn wieder zum Leben. Das ist ja absolut krass. Ein Mensch, der 4 Tage tot war, und ich habe gelesen in Kommentaren von der damaligen Zeit, hat man vermutet oder hat man geglaubt, dass der Geist eines Körpers 3 Tage lang so über dem toten Körper schwebt. Es könnte ja sein, die Person wacht wieder auf, wird wieder lebendig, aber dann am 4. Tag geht der Geist weg. Also dann ist wirklich Schluss aus, fertig, die Person ist tot. Und an diesem 4. Tag kommt Jesus und weckt den Lazarus wieder auf. Also war absolut krass für die Leute. Ein Toter steht wieder auf. Und stellt euch mal vor, es steht hier explizit in Vers 43 und 44, der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Der hat ausgesehen wie ein Geist. Alles hier verwickelt, verbunden und der marschiert jetzt lebendig raus. Also absolut krass. Und man sieht auch in den Reaktionen in diesem Text übrigens, es gibt beide Reaktionen. In Vers 45 heißt es, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Sind wir wieder bei dem Wort glauben? Also als sie das gesehen haben, diese Mumie marschiert hier aus dem Grab raus, haben gesagt, boah, also da ist was dran. Die anderen sind zu den Pharisäern gegangen, das wäre, wenn ihr weiterlest, in Vers 46, sie petzen, wir haben gesehen, Jesus hat das gemacht und es führt in Vers 53 dazu, von dem Tage an war es für sie, also für die jüdische Regierung sozusagen oder für die theologische Elite, für sie war es an diesem Tag beschlossen, dass sie ihn töteten. Das war's. Also mit diesem Wunder von Lazarus war für die Pharisäer klar, jetzt ist genug, wir müssen diesen Jesus beseitigen. Und deshalb habe ich vorher gesagt, die größere Geschichte darum herum ist Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Sein letzter großer öffentlicher Auftritt. Und jetzt geht's zum Tod. Sie haben beschlossen, jetzt ist genug, Jesus muss sterben. Im Kern dieser Geschichte um Lazarus und im Kern um diese Geschichte, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist und sein Ende auf dieser Erde beschlossen wurde, im Kern steht dieser Satz, den Jesus spricht. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Um was geht es hier? Ich habe euch 3 Aussagen mitgebracht, die ich gerne möchte, dass ihr sie mitnehmt und die auch auf den Zetteln ausgedruckt sind, die ihr in den Bänken seht. Es geht um mehr, habe ich geschrieben. Es geht nicht nur darum, theologische Wahrheiten zu wissen, sondern wie Marvin uns auch beim Singen schon daran erinnert hat, es geht um Jesus Christus. Wenn ihr mal reinschaut in den Text, unmittelbar vor den zwei Versen, spricht Jesus mit Martha, also der Schwester des Verstorbenen. Und da sagt Jesus zu ihr in Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Also Szene nochmal, Lazarus nach vielen Verwirrungen und vielem Durcheinander ist klar, er ist tot. Jesus kommt, viel später als gedacht, aber er kommt. Und jetzt sagt Jesus zu dieser Schwester, die trauert um ihren Bruder, dein Bruder wird auferstehen. Nun die Reaktion von Martha, ihr wisst, Martha ist die weiß, wie es geht, die macht's und hat alles seine Richtigkeit. Sie hat auch die richtige Lehre. Vers 24, genau Zitat eigentlich aus dem jüdischen Glauben, perfekt formuliert. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Perfekte jüdische Theologie. Er wird auferstehen am jüngsten Tag. Du hast recht, Jesus. Und jetzt sagt Jesus, genau als Reaktion auf diese Aussage, sagt er, Martha, es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, dass du jetzt die richtige theologische Aussage weißt und zitieren kannst, was in den Büchern steht, sondern es geht um mich. Es geht um Jesus. Glaubst du, fragt er am Ende von Vers 26, glaubst du das? Das ist, wenn Jesus fragen würde, glaubst du, dass es da noch mehr gibt? Glaubst du, dass ich noch mehr tun kann? Ich bin nicht begrenzt. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Glaubst du das, Martha? Denk noch mal drüber hinaus, sagt er praktisch hier. Ich kann mehr. Vielleicht mehr, als du dir auch vorstellen kannst. Ich bin mir sicher, Martha konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Bruder 4 Tage nach dem Tod plötzlich wie so eine Mumie eingewickelt mit weißen Tüchern so rausmarschiert aus dem Grab. Also ich glaube, das hat die Vorstellungskraft der Martha gesprengt. Und Jesus fragt, aber ich habe diese Möglichkeiten, glaubst du das? In der Situation, in der wir gerade mit unserem Pflegesohn Philipp sind, haben wir öfters in den letzten Tagen ein Lied gesungen, der bin ich, ist ein englisches Lied und im Refrain heißt es auf Englisch, there is no pain on this earth that heaven can't heal. Auf Deutsch, es gibt auf dieser Welt kein Leiden, kein Schmerz, für den der Himmel nicht eine Lösung und eine Heilung hätte. Ich finde es toll. Wir kennen unseren Schmerz, und auch da hat Marvin uns daran erinnert beim Singen, nicht alles läuft immer glatt und schön. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist nicht unser Leben. Aber es gibt keinen Schmerz auf dieser Welt, für den der Himmel nicht eine Antwort haben würde. Glaubst du das, Martha? Fragt Jesus. Kann es sein, dass da mehr ist als nur das, was du dir vorstellen kannst? Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und sagt, ich bin das Leben, dann meint er das sogar noch mal etwas weitergehend. Erik hat uns daran erinnert, woher eigentlich Tod kommt. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, was ist das Gegenteil? Das Gegenteil wäre Tod. Und ihr habt die Frage schon beantwortet, woher kommt Tod? Letzten Endes kam Tod in diese Welt durch Sünde, durch Trennung von Gott. Ab dann haben Menschen nicht mehr immer gelebt, sondern mussten sterben. 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel. Nochmal Erinnerung, größere Geschichte heißt, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Und er sagt, ich bin das Leben. Warum kann er das sagen? Jesus hat das, was die Ursache für den Tod war, hat er am Kreuz überwunden. Schuld, Sünde, Trennung von Gott hat Jesus, und in dieser Geschichte liegt es noch in der Zukunft, aber für uns ist es jetzt schon Vergangenheit, wir wissen, dass es geschehen ist. Jesus ging ans Kreuz und stirbt für uns. Schuld, für das gibt es eine Antwort, Vergebung. Trennung von Gott, für das gibt es eine Antwort, Jesus am Kreuz. Die Ursache für Tod ist überwunden und deshalb kann Jesus sagen, und ich bin Leben. Ich habe dem Tod etwas entgegengesetzt, Vergebung, Versöhnung, Beziehung mit Gott. Leben ist wieder möglich. Ich bin Auferstehung. Ich kann sozusagen Menschen, die geistlich gesehen tot waren, lebendig machen. Ich bin dafür da, dass Menschen wieder in Beziehung mit Gott treten und Leben wieder möglich wird. Glaubst du das, Martha? Fragt er dann. Geht das in deinen kleinen Kopf, Martha? Es ist Leben wieder möglich. Neues Leben. Und ich denke gerade am Tod oder beim Tod eines Menschen, wie wir heute an den Tod von Hedwig Hildenbrand erinnert wurden, ist es ja auch eine Hoffnung. Der Tod ist nicht das Letzte. Wenn Jesus hier, wir haben den Text vorher gelesen, mit den Jüngern über Schlafen und Tod spricht und er sagt, ich gehe und weck den wieder auf und die Jünger sagen, nein, der schläft doch, lass ihn doch schlafen. Sagt Jesus, nö, der schläft, der ist zwar tot, aber ich wecke ihn wieder auf. Jesus relativiert das Ende von Tod. Er nennt es einfach wie Schlafen. Wacht man wieder auf und dann ist man wieder lebendig. Denken wir, das ist komisch. Aber sehen wir es mal von der Perspektive. Jesus relativiert die Endgültigkeit von Tod. Tod ist nicht das Ende. Es gibt eine lebendige Hoffnung darüber hinaus. Ich werde es wahrscheinlich nie vergessen, als mein Vater vor 12 Jahren gestorben ist. Und mein Bruder, der wenig mit Glauben anfangen kann, sollte seinen kleinen Kindern erklären, was jetzt mit dem Opa ist. Wenn er konsequent gewesen wäre, was er wirklich glaubt, hätte er sagen müssen, der ist jetzt im Boden und das war's. Aber irgendwie war das so grausam, dass er seinen kleinen Töchtern erklärt hat, der Opa ist jetzt auf einem Stern und der kreist jetzt um die Welt. Mein Bruder ist mindestens so intelligent wie ich, sogar noch mehr. Also er wusste, dass das nicht ist und er wusste, dass das Quatsch ist, dass der Opa auf einem Stern um die Welt reist. Aber er konnte es nicht ertragen, den Gedanken, jetzt ist Schluss. Und die Kinder hätten es wahrscheinlich auch kaum ertragen können. Hier in diesem Text, ich bin die Auferstehung, ich bin Leben. Das ist nicht so ein billiger Trost, irgendwas mit Sternen und um die Erde kreisen, wobei Sterne ja gar nicht um die Erde kreisen, aber egal. Also wirklicher Quatsch. Das hier ist kein Quatsch. Das ist lebendige Hoffnung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und was an Lazarus, diesem Mann in unserer Geschichte, wie bildhaft klar geworden ist, Jesus hat die Kraft, neues Leben zu schaffen. Jesus ruft einfach in diese Höhle rein, in der Lazarus als Leiche lag, ruft einfach rein und sagt, Lazarus, komm raus. Und da marschiert der Lazarus, der vorher noch tot war, aus dem Grab. Noch einmal, Jesus, der die Quelle von Tod, nämlich Schuld, überwunden hat, der dafür am Kreuz bezahlt hat und eine Lösung hat, er spricht von sich als der, der das Leben ist, der die Auferstehung ist, der alles für uns sein möchte. 3 weitere Bibelverse, die das noch einmal unterstreichen. Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, hier kommt dieses Wort wieder, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ich bin das Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, denn er hat den Schritt vom Tod ins Leben bereits getan. Auferstehung vom Tod zum Leben, indem ich mit Jesus gehe, indem ich an ihn glaube, habe ich den Schritt vom Tod, vom geistlichen Tod, zu einem neuen Leben bereits begonnen. Und deshalb kann Jesus sagen, und selbst wenn du stirbst, körperlich gesprochen, du wirst für immer in der Beziehung mit ihm sein, du wirst für immer bei ihm sein. Römer 6, Vers 4 vergleicht Paulus in dem Brief die Taufe mit unserem Erlebnis mit Gott. Und das sagt, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist. Also Jesus selber ist auferstanden. Mit der Kraft dieser Auferstehung ist auch unser Leben neu geworden. Wir sollen ein neues Leben führen. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich ermögliche euch das. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Auch hier die beiden Begriffe Auferstehung und Leben direkt beieinander. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, ich möchte für euch da sein. Ein zweites, wenn wir davon sprechen, dass Jesus am Kreuz die Ursache von Tod besiegt hat und deshalb sagen kann, ich bin das Leben. Tod ist nicht mehr in meiner Gegenwart. Dann wird das zu einer sehr persönlichen Frage. Ich habe es schon mehrfach angesprochen in Vers 26, nachdem Jesus der Martha das erklärt oder sagt, fragt er so ganz persönlich, glaubst du das eigentlich? Also es eigentlich sagt er nicht, er sagt einfach, glaubst du das? Glaubst du das? Das wird auf einmal sehr persönlich. Und wir können jetzt fragen, gilt der Vers eigentlich auch andersherum? Ich habe euch 1. Johannes 5 mitgebracht, eine Parallelstelle zu unserem Text aus Johannes 11. Und was bedeutet diese Aussage für uns, sagt Johannes hier in seinem Brief. Das ist jetzt nicht das Evangelium, sondern der Brief von Johannes. Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Ich bin das Leben. Er hat uns das ewige Leben gegeben, denn dieses Leben bekommen wir durch den Sohn. Deshalb der Punkt 1, wenn es um Leben geht, geht es um den Sohn, das ist Jesus Christus. Wer mit dem Sohn verbunden ist, Luther übersetzt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Meine Frage ist, gilt es auch andersrum? Gilt es auch andersrum, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht? Oder kann ich sagen, wer Jesus nicht hat, der ist tot, auch wenn er lebt? Also stimmt die Aussage andersrum auch? Ich muss euch sagen, Johannes sagt ja, denn dieser Vers geht weiter. Er sagt, wer den Sohn hat oder wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm verbunden ist oder ihn nicht hat, übersetzt Luther, der hat das Leben nicht. Und das ist eine krasse Aussage. Politisch vollkommen nicht korrekt. Sehr deutlich. Und dahinter steht die Frage an die Martha und glaubst du das? Ist das so? Dieses Leben kommt aus Jesus Christus und die Bibel, ich kann es euch nur so sagen, wie es in der Bibel steht, macht sehr deutlich, Leben in Jesus und ohne Jesus kein Leben. Ohne Jesus kein Leben. Nun, es ist auch klar, und wir hatten das vorher beim Singen schon gehabt, dieses Leben, von dem hier die Rede ist, dass Jesus uns das Leben gibt, das ist nicht so dieses alles happy, Friede, Freude, nur alles läuft gut. Ich habe schon angedeutet, in dem Text fragen die Schwestern, Jesus, komm doch bitte, unser Bruder ist so krank. Und Jesus wartet einfach 2 Tage. Ich würde sehr gerne wissen, warum er das getan hat. Es steht im Text nicht explizit, warum er das getan hat. Ja? Mhm. Ja. Das war das auch mit dem Geist. Also nach 3 Tagen ist dann wirklich keine Sache mehr. Könnte sein, Jesus sagt sehr deutlich, das geht vielleicht in die Richtung, die Martina sagt, in Vers 4 von unserem Text sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, da verwirrt er wieder die Jünger ein bisschen mit Schlafen und Krankheit und Tod und so, Diese Krankheit ist nicht zum Tode in Vers 4, sondern, und jetzt kommt das Ziel, zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Sagt Jesus, das ist der Grund, warum wir hier sind. Oder in Vers 15 sagt Jesus auch, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, also da gewesen bin, als der Lazarus starb. Sagt Jesus selber, ich bin froh, dass ich nicht da war, damit ihr glaubt. Sind wir wieder beim Wort Glauben. Gott hat da irgendwie einen anderen Zeitplan. Martha und Maria hätten sich das gerne anders vorgestellt. Und beide, jedes Mal, wenn sie Jesus treffen, einmal im Vers 21 und dann in Vers 34 oder 32, sagen beide das Gleiche. Jesus, wenn du da gewesen wärst, jetzt bist du zu spät. Und Jesus sagt, nee, meine Kraft ist größer. Eben auch am vierten Tag, auch wenn es nicht mehr möglich schien nach menschlichem Ermessen, ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung. Glaubst du das? Noch ein letzter Gedanke zu dem Text. Nun, wenn ich mich auf Jesus verlasse, und ich habe vorher gesagt, Glaube ist, so hat es dieser Missionar auf den Pazifischen Inseln übersetzt, so ganz das Gewicht auf Jesus verlassen, alle anderen Sicherheiten loslassen und mich ganz auf ihn lehnen, alles auf ihn setzen, alles auf eine Karte, ihm ganz vertrauen. Wenn ich das tue, dann kann es auch Konsequenzen haben. Ich habe hier geschrieben, es geht um mehr, es geht darum, das neue Leben in seiner Freiheit anzunehmen und nicht die Leinentücher oder die Leichentücher anzulassen. Nochmal Vers 44 aus unserem Text. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, also nicht zu dem Mann, sondern denen drumherum, löst die Binden und lasst ihn gehen. Ich finde das ein faszinierendes Bild. Nochmal, Lazarus tot, 4 Tage lang. Die Schwestern sagen, er stinkt schon, eingehüllt in Tüchern. Und er kommt jetzt raus. Ihr kennt das so, diese Bilder von so Mumien, alles so eingewickelt. Und er marschiert raus. Selbst die Augen, also es heißt hier im Text, das Gesicht war verhüllt. Und jetzt sagt Jesus zu den Menschen drumherum, nehmt ihm doch diese Binden ab und lasst ihn gehen. Jesus löst diese Binden von dem Mann, dass er das neue Leben, das er bekommen hat, auch wirklich ausleben kann. Stellt euch mal vor, der wäre jetzt die nächsten 10 Jahre so immer mit seinen Binden rumgelaufen. Wäre komisch gewesen, hätte auch nicht essen können. Jesus befreit ihn von diesen Binden des Todes, von diesen Leichengewändern. Und er bittet sogar die anderen und sagt, tut es doch bitte für den Mann, damit er Freiheit und dieses neue Leben leben kann. Wenn Jesus ein neues Leben schenkt, so würde ich es mal formulieren, dann haben diese Leichentücher keinen Platz mehr. Lasst uns doch diese Binden von Angst ablegen. Wir haben gerade vorher gesprochen vom Jahr 2019. Wir können uns regelrecht lähmen vor lauter Sorgen und Gedanken, was vielleicht kommen könnte und was vielleicht in diesem Jahr. Lähmende Angst, eine Binde von Leichen. Vielleicht Angst vor Versagen, Angst vor Krankheit, Sorgen vor Dingen im persönlichen Bereich, in Beziehungen, bei der Arbeit. Binden auch von Gewohnheiten, die Leichengeruch an sich haben, die Tod an sich haben. Und Jesus sagt, legt es doch ab, lebt das neue Leben. Ich habe dir, Lazarus, ein neues Leben geschenkt. Nehmt dem armen Mann doch bitte diese Tücher ab, dass er wieder gehen kann. Vielleicht andere Themen. Jeder von uns hat seine eigenen Binden, die eigentlich noch so zu diesem Tod gehören. Und wo Jesus wie die Fesseln sprengen möchte und möchte sagen, Mensch, leg doch ab. Ich habe dir ein neues Leben gegeben. Nun leb auch entsprechend. Mit unserem eigenen Leben vielleicht nicht in Frieden zu sein mit unserer eigenen Biografie, mit Menschen um uns herum, vielleicht Ketten von Gesetzlichkeit oder Anspruchsdenken oder was es auch immer sein mag, Jesus sagt, leg diese Tücher ab. Jesus, ich habe es gesagt, der am Kreuz die Antwort dafür hat, was mit Schuld passiert. Und der deshalb den Ursprung von Tod, nämlich die Sünde, besiegt, bewältigt hat, dafür eine Antwort hat, Vergebung. Er sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Und ich bin das Leben, das ihr sucht. Wenn wir Menschen fragen würden, möchtet ihr ein Leben, das gelingt, ein Leben, das begeistert, ein Leben, das Perspektive hat, ein Leben, das nicht nur so vor sich hin plätschert, da würden doch wahrscheinlich fast alle sagen, na klar, das ist genau das, was wir suchen, auch für 2019. Dass es gelingt, dass Erfolg da ist, dass wir uns freuen können, dass wir miteinander klarkommen. Möchten wir das? Jesus sagt, dieses Leben, diese Auferstehung und dieses neue Leben gibt es nur in Beziehung zu ihm. Im Glauben, in diesem Verlassen, dieses mich beugen, mich völlig auf ihn lehnen und auf ihn richten. Und damit wird diese Frage eine sehr persönliche, der zweite Punkt hier. Das ist nicht irgendwie eine theologische, philosophische Fragestellung, sondern das ist eine sehr persönliche. Glaubst du das eigentlich? Verlässt du dich darauf? Und dann, wenn wir dieses Leben erlebt haben, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott leben, dann lass uns auch diese Leichentücher weglegen. Dann lass uns das Leben in Freiheit mit Jesus genießen. Nicht ohne Grenzen, aber in der Freiheit, die uns Jesus Christus schenkt. Wir beten noch. Jesus, wir danken dir, dass du damals diesen Weg zum Kreuz nicht abgebrochen hast. Du wusstest, es wird ein schwieriger Weg, ein Weg von Folter und von Hass, von Leiden, vom qualvollen Sterben am Kreuz. Aber du bist diesen Weg gegangen, weil du damit den Weg zum Vater freigemacht hast, weil du damit Vergebung und Neuanfang möglich gemacht hast, weil du damit für uns Leben in seiner Unendlichkeit erst richtig möglich gemacht hast. Und unser Herr, wir stehen heute Morgen vor diesem Text und er fragt ganz konkret, glaubst du das? Lass uns eine klare Antwort finden, jeder von uns persönlich, den Weg mit dir zu gehen, das Leben mit dir zu leben, nicht als Spaßbremse oder als etwas, was uns beschränkt, sondern im Gegenteil, etwas, das uns Freude und Freiheit und neues Leben, unbegrenzte Möglichkeiten von dir schenkt. Lass uns auch Leichentücher ablegen, jetzt im Jahr 2019, die uns hindern, dieses neue Leben mit dir wirklich auszuleben. Lass uns Menschen sein, die brennen für dich und mit dir und dass auch andere Menschen wiederum an uns sehen können, dass es eigentlich etwas Grandioses ist, ein Leben mit dir zu leben. Danke, dass du sagst, du bist das Leben. Du bist die Auferstehung. Du bist das, der Punkt, an dem wir vom Tod zum Leben kommen können. Von einem verlorenen Zustand zu einem geretteten Zustand. Danke, dass du uns liebst. Und dass wir deine Kinder sein können.